Meine lieben Glaubensgeschwister, liebe Freunde, heute möchte ich über ein besonderes Thema sprechen, das nicht so oft behandelt wird. Mein Thema lautet die Familie. Ich lese dazu ein Wort aus Josua, Kapitel 24, Vers 15. Josua 24, Vers 15. Da sagt Josua dem Volk: Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Diese Aussage Josuas ist eine bedeutungsvolle Aussage. Ich möchte sagen, eine wichtige Entscheidung. Ich und mein Haus, das ist die Familie, die Ehe. Die Familie ist die Grundzelle der Gesellschaft. Die Familie ist Schöpfung Gottes, keine menschliche, sondern Gottes Einrichtung. Gott hat der Familie eine besondere Stellung, aber auch eine besondere Aufgabe gegeben. So wie von jedem Menschen persönlich, so geht auch von einer Familie ein Einfluss aus. Ich möchte dazu ein Erlebnis schildern. Aus unserer Zeit, als wir in Hamburg lebten und arbeiteten. Wir wohnten damals in einem großen Haus, Lappenbechsallee, und da waren 24 Parteien. Naja, wir wohnten im fünften Stock und wir hatten mit einer Familie im zweiten Stock, hatten wir so eine engere Beziehung aufgrund unserer Kinder. Sie hatten Kinder und wir. In dieser Zeit damals gab es noch den großen Missionsmonat. Vielleicht können sich noch einige daran erinnern. Dann gab es Missionshefte und jeder bekam so ein Kontingent und dann zogen wir los und verkauften sie. So ich auch an einem Tage steckte meine Hefte in die Tasche und ging zu Familie Suhr, zweite Etage. Klingele: Ach, Herr Schrier, bitte kommen Sie doch rein. Ja, ich sage, ich hatte eigentlich nur vor, so ein Missionsheft Ihnen anzubieten. Na natürlich, sagt sie, was kostet das? Ich sage, 1 Mark. Gut. Die Sache war schnell erledigt. Bitte, sagt sie, bitte bleiben Sie noch einen Moment. Ich habe da einige Fragen an Sie. So, sag ich. Ja, sagt sie. Wir beobachten Sie. Aha, denke ich. Und wir stellen fest, bei Ihnen läuft so einiges anders als bei uns. Sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich mit Ihren Kindern? Ich sage, wie meinen Sie das? Ja, sagt sie, bei uns läuft so vieles schief. Da gibt's viel Ärger. Naja, sage ich zu ihr, liebe Frau Suhr, wir sind auch keine Engel und unsere Kinder auch nicht. Ganz normale Menschen. Aber jetzt möchte ich Ihnen was sagen. jeden Tag. Bevor der Tag beginnt, gehen wir auf die Knie, meine Frau und ich. Und dann bitten wir Gott, dass er uns die Kraft schenkt, für diesen Tag unsere Aufgaben zu erfüllen, unsere Probleme zu meistern, auch mit den Kindern. Und ich sage, und Frau Suhr, stellen Sie sich vor, Gott hilft uns. Ja, sagt sie. Ich sage, das können Sie übrigens auch machen, was wir machen. Sie können Gott auch um Kraft bitten für Ihre Aufgaben, Ihre Probleme. Und dann habe ich mein Herz so ein bisschen in die Hand genommen und habe gesagt, Frau Suhr, wollen wir da gleich mit anfangen? Ja, ja, sagt sie, gerne. Wir standen in ihrem Flur. Sie faltete die Hände, ich faltete die Hände und dann habe ich für Familie Suhr gebetet. Ich will es kurz machen. Die Frau Suhr ist Adventist geworden und ihre große Tochter Birgit ist Adventist geworden und später noch die jüngere Schwester und zuletzt auch noch der Mann. Welchen Einfluss üben wir aus in dieser Welt? Als Einzelne oder als Familie? Mann und Frau wurden füreinander geschaffen. Gott schuf sie nach seinem Bilde. Der Mensch trägt also einen hohen Adel an sich, Abbild Gottes. Es heißt ja im Schöpfungsbericht, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und beide sollten Gottes Abbild sein. Leider hat der Mensch durch den Sündenfall dieses Bild Gottes verloren. Doch möchte ich sagen, wir sind nicht zum Selbstzweck auf dieser Erde. Gott hat uns als Familie in eine besondere Aufgabe gestellt. Wir sollen zur Ehre Gottes leben. Mann und Frau sollen einander lieben und dienen. Sie sollen eine Familie gründen. Sie sollen Kinder zeugen, in die Welt bringen und erziehen. Naja, das ist nicht immer so einfach. Eltern werden und sein ist eine hohe Aufgabe. Ich möchte fast sagen, die höchste Aufgabe, die Gott uns anvertraut. Beispiel: Als unsere Kinder aufwuchsen, wurde uns mehr und mehr bewusst, dass wir hier eine ganz besondere Aufgabe von Gott bekommen haben. Ich möchte fast sagen, die Kindererziehung ist eine der schwersten Aufgaben überhaupt. Als ich auf dem Seminar studierte, Theologie, Marienhöhe, da hatte ich in dem Fach Erziehung sehr gute Noten. Aber nachher kam dann die Praxis. Naja, da sah alles so ein bisschen anders aus. Auch wir als Eltern werden erzogen und befinden uns in einer Schule Gottes. Mit Gottes Hilfe dürfen wir Vater und Mutter sein. Ich möchte sagen, die Familienbande, die uns miteinander verbinden, Mann und Frau, Eltern und Kinder, sind die zartesten und innigsten auf dieser Welt. Wenn wir bedenken, wie winzig klein unser Leben beginnt. Jedes Leben deines und meines, unser aller Leben ist auf demselben Wege entstanden. Wohlbeschützt und geborgen wächst das kleine Menschlein im Schoß der Mutter heran, wird von ihrem Blut genährt und nach zu einem vollständigen Menschen gestaltet. David bekennt im Psalm 139: Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich möchte diese Worte Davids dreimal unterstreichen. Ja, das ist wirklich so. Und wenn dann der Tag der Geburt kommt, ich durfte einmal dabei sein, als meine Tochter, unsere Tochter Ilona geboren wurde, zu Hause. Ja, es war ein großes Erlebnis. Damals war das noch nicht so üblich, dass die Männer mit dabei sein konnten. Ja, wenn dann der neue Mensch erscheint, dann ist ein einzigartiger, ein einmaliger Mensch auf die Welt gekommen. Du und ich und wir alle auch. Von der Muttermilch ernährt, gehegt und gepflegt, wächst das Kind heran. Naja, und dann beginnt das schon erwähnte Werk der Erziehung, das nicht so einfach ist. Paulus ermahnt uns: Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung zum Herrn. Das klingt ein bisschen hart und fordernd. Ich lese das mal nach einer modernen Übersetzung. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Das hört sich ein bisschen besser an, ja. Da fühle ich mich auch angesprochen. Nun, ist schon lange her, als unsere Kinder noch klein waren. Jetzt haben wir Enkelkinder und wir warten auf das zweite Urenkelchen. Ja, wie oft habe auch ich versagt damals. Man nimmt sich so manches vor allem auch in der Erziehung der Kinder. Wie manches Mal ist mir der Kragen geplatzt, bin ich aus der Haut gefahren, wo ich eigentlich ruhig und still gefasst sein wollte. Ja, ich möchte sagen, auch Eltern leben aus der Vergebung. Unser Herr war uns gnädig, hat uns beigestanden, unsere Gebete erhört und unsere Bemühungen gesegnet. Und wir durften unsere Kinder zu brauchbaren Menschen und vor allen Dingen zu Dienern Gottes erziehen. Wisst ihr, was das Schwerste war? Wenn ich irgendetwas falsch gemacht hatte, meinen Kindern gegenüber, ihnen Unrecht getan hatte, dann fühlte ich mich verpflichtet. So, jetzt gehst du hin zu deiner Tochter und bittest um Vergebung. Darf das ein Vater machen? Eine Mutter? Ja. Wir sollten es tun. Meine Lieben, die Familie ist eine Charakterschule. Wir sind das ganze Leben Lernende. So wie in einer Schule für das Leben gelernt wird, so ist es auch in der Familie, in der Ehe. Da gibt es Fortschritte Da gibt es auch Fehlschläge. Es gibt keinen Menschen, der perfekt ist. Kein Vater, keine Mutter, kein Kind. Doch unser Herr möchte uns helfen, sein Werk auf dieser Erde zu tun. Mit Gott an unserer Seite wird es uns gelingen, unsere Ehen und Familien zu einem Ort des Segens werden zu lassen. Wenn wir uns, wie ich schon erzählt habe, immer wieder neu Gott weihen, wenn wir ihn bitten, die Kraft zu schenken, dann wird er uns helfen. Was in der Erziehung wichtig ist, möchte ich kurz erwähnen. Sei ein Vorbild. Dein Vorbild spricht lauter als 1000 Worte. Zweitens, praktiziere Liebe. Drittens, sei konsequent. Ich möchte noch einen wichtigen Punkt hinzufügen, den wir immer ernst genommen haben in der Erziehung unserer Kinder, und zwar, dass wir sie jeden Tag, hauptsächlich abends, unter Gottes Wort gestellt haben. Damals, als unsere Kinder klein waren, gab es noch diese 10 Bände Menschen in Gottes Hand. Man kann sie heute auch noch antiquarisch bekommen. Und an jedem Abend kam eine Geschichte aus diesem Buch. Wenn man die 10 Bände durch hatten, fing es wieder von vorne an. Aus diesen Büchern haben unsere Kinder die göttliche Botschaft aufgenommen und gefestigt. Die Familie, Kampfplatz oder Oase des Friedens. Das eine oder das andere, wir bestimmen es selbst. Ob unsere Ehe oder Familie ein Kampfplatz oder eine Oase des Friedens ist, liegt in unserer Hand. Und Mann und Frau im Besonderen tragen voreinander und vor Gott eine besondere Verantwortung. Ich möchte ein Zitat von Ellen White lesen, aus dem Büchlein Glück fängt zu Hause an, Seite 9. Das Heim kann ein Stück Himmel auf Erden sein, ein Ort, wo man Liebe bewusst fördert, statt sie zu verdrängen und zu unterdrücken. Unser Glück hängt entscheidend davon ab, dass wir Liebe, Mitgefühl und herzliche Aufmerksamkeit miteinander pflegen. Vor allem die Eltern prägen die Atmosphäre im Heim. Wenn Vater und Mutter uneins sind, dann nehmen auch die Kinder den Geist der Zwietracht an. Wie wichtig ist es deshalb, dass jedes Glied der Familie bereit ist, den anderen anzunehmen. Ende des Zitats. Meine Lieben, es muss uns klar werden, dass ein glückliches Elternhaus nur dann gedeihen kann, wenn wir klare und bestimmte Regeln beachten. Jeder muss erkennen, welche Aufgabe er hat, und er muss sie treu und gewissenhaft erfüllen, auch die Kinder. Ich denke an meine Kindheit. Ich hatte immer die Aufgabe, am Freitag Schuhe zu putzen. Alle Schuhe. Da war das einmal nicht so ganz gut geworden. Da kriegte ich am Sabbatmorgen, als wir loszogen, kriegte ich einen ganz schönen Rüffel von meiner Mutter. Es erfüllt mein Herz immer mit großer Traurigkeit und mit Schmerz, wenn ich feststellen muss, da ist wieder eine Ehe zerbrochen. Oh, meine Lieben, was mit Glück begann, endet manchmal mit Trauer und Unheil. Eines der 10 Gebote sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und das fängt schon bei Gedanken und Empfindungen an. Paulus ruft uns zu, alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Die Liebe ist von Gott. Sie ist eine göttliche Eigenschaft. Die Eltern sollten dann und wann das 13. Kapitel im 1. Korintherbrief lesen, das hohe Lied der Liebe. Auch Ehepaare brauchen die Hilfe Gottes, um ihre Aufgaben zu meistern. Und dazu ist es erforderlich, dass wir täglich gemeinsam vor Gott treten und um seine Hilfe bitten. Meine Lieben, ich bin jetzt 82 Jahre alt. Da gehen die Gedanken oft in die Vergangenheit, was wir alles so erleben, gelebt haben. Und wisst ihr, wer mir oft immer so in den Sinn kommt, die letzte Zeit? Meine Großeltern. Josef und Therese Schröer. Hier kurz ihre Geschichte. Sie haben uns nicht nur ihren Namen gegeben, sondern auch ein wunderbares Vorbild der Glaubenstreue. Sie stammten aus Westfalen. Großvater war Schlosser in der damalig kaiserlichen Reichsbahn. Das war eine Lebensstellung. Sie hatten ein gutes Einkommen, wurden dann eines Tages nach Düsseldorf versetzt, von Westfalen nach Düsseldorf. Sie wohnten in einer schönen Dienstwohnung. Es ging ihnen gut. Sie hatten 4 Kinder, 3 Söhne und eine Tochter. Eines Tages las Großvater die Zeitung. Und da fand er eine kleine Annonce. Oh, sagte er. Ging zu seiner Frau. Er nannte sie immer Treschen. Therese, Treschen. Treschen, guck mal hier. Biblische Vorträge über die Endzeit. Was kommt auf uns zu? Das interessiert mich. Wollen wir da mal hingehen? Ja, sagt sie, warum nicht? Josef und Therese Schröer marschierten zum Vortragssaal. Es waren Adventisten, die Botschaft verkündigten. Und vom ersten Abend an wurden sie gefesselt. Das hatten sie noch nie gehört, dass es so etwas in der Bibel gibt. Zweiter Abend, dritter Abend, bis zum Schluss. Sie nahmen die komplette Adventbotschaft an. Da änderte sich natürlich einiges in ihrem Leben. Jetzt kam die erste Glaubensprobe. Schlosser bei der kaiserlichen Reichsbahn. Sabbatfrei. Großvater ging zu seinem Vorgesetzten. Der guckte ihn groß an und sagt, Herr Schröer, Sie kennen doch unseren Betrieb. Nein. Das ist nicht möglich. Naja, sagt er, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, mit Kollegen zu tauschen. Also ich sehe keine Möglichkeit, sagte der Vorgesetzte. Wissen Sie was? ich gebe Ihnen jetzt erstmal 4 Wochen den Samstag frei. Und dann reden wir nochmal miteinander. 4 Wochen vergangen. Na, wie sieht's aus? Ja, es bleibt dabei, sagt mein Großvater. Wissen Sie, das ist ja nicht nur eine Laune, nicht nur irgend so ein Wunsch. Das ist eine Glaubensüberzeugung. Steht in der Bibel. Der Sabbat ist der Ruhetag Gottes. Herr Schröer, ich gebe Ihnen nochmal 4 Wochen den Samstag frei. Nach den 4 Wochen kamen Sie in eine Verhandlung. Sie sind zu der höchsten Stelle damals gegangen, der kaiserlichen Reichsbahn. Überall Ablehnung. Nicht möglich. Wisst ihr, was mein Großvater da gemacht hat? Der hat seine Lebensstellung gekündigt. Ja, das waren Entscheidungen. Raus aus der Dienstwohnung, dann zogen sie nach Solingen, wo wir später gewohnt haben. Kleinere Wohnung, arbeitslos. Eines Tages, inzwischen waren sie getauft, eines Tages sind die Plätze von den Schröers leer. Das waren immerhin 6 Plätze, ja? Na nu, was ist denn bei Familie Schröer los? Die können doch nicht alle krank sein. Ja, sagte der erste Diakon, ich gehe nach dem Gottesdienst mal hin. Er fährt hin. Er trifft sie sehr bedrückt, mutlos und resigniert an. Lieber Bruder, wir sind am Ende. Nichts mehr zu essen. Sie hatten schon eine ganze Reihe von ihrer Wohnungseinrichtung verkauft. Da sagte der, Moment mal, jetzt bringe ich euch erstmal was zu essen. Ist er zum Bäcker gegangen, hat Brötchen gekauft und einiges, damit sie erstmal ihren schlimmsten Hunger stillen konnten. Und dann sagte er zu ihnen, wisst ihr was? Bruder Schröer, am Montag bin ich bei dir. Ich nehme mir frei. Und dann gehen wir los und suchen eine Arbeitsstelle für dich. Da waren sie natürlich sehr, sehr dankbar. Am Montag ging die Suche los. Montag, nichts. Dienstag, nichts. Nach 3 Tagen hatte Josef Schröer eine neue Arbeit mit Sabbat frei. Schön. Waren sie glücklich. Dankten Gott. Es ging wieder bergauf. Und dann eines Tages, nach einer gewissen Zeit, sie waren inzwischen etabliert in der Gemeinde, nach einigen Wochen und Monaten las Großvater wieder in der Zeitung. Da fand er eine kleine Annonce. Großes Grundstück abzugeben, günstig. 2 Häuser, großer Garten und Baumhof. Mensch, sagt der Großvater, Träschen, wollen wir da mal hingehen? Da guckt die Träschen ihn an und sagt, Josef. Sie sagte eigentlich immer Vater. Vater, wie denkst du dir das eigentlich? Wir sind doch arm, wir haben doch kein Geld. Womit willst du dir ein Grundstück mit Häusern kaufen? Naja, sagte, ich will ja nicht kaufen. Ich möchte nur mal gucken. Okay, sie fuhren hin, außerhalb von Solingen, auf den Katernberg. Und dann standen sie vor dem Haus. Zwei Häuser waren es. Großes Grundstück, Garten, viele Obstbäume. Das kam ihnen vor wie ein Paradies. Und der Besitzer, der ihnen das alles zeigte und erklärte, war sehr nett und freundlich zu ihnen. Und als sie fertig sind, sagte er: Herr Schröer, ich möchte Ihnen sagen, Sie kriegen das Grundstück. Nein, 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 sagte mein Großvater, das geht nicht. Wieso nicht? Ich habe kein Geld. Geld, sagt er, das kriegen wir hin. Wir machen einen Finanzierungsplan, wo Sie ganz bequem die Sache abbezahlen können. Das haben sie gemacht. Stellt euch vor, da zieht die Familie Schröer mit ihren vier Kindern auf dieses Grundstück und erfahren die Hilfe und den Segen Gottes in einer ungeahnten Weise. Und auf diesem Grundstück sind wir als Kinder aufgewachsen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wir, ich möchte es mal so sagen, echte Adventisten waren. Gott hatte sie gesegnet in der schweren Probe. Gott hat reichlich Gnade geschenkt. Übrigens, auf diesem Grundstück, gleich neben dem Bauernhof, sind wir nicht nur aufgewachsen. Wisst ihr, was wir da auch erlebt haben? Den schrecklichen Weltkrieg. Ach, wie oft haben wir im Keller gesessen und die Hände gefaltet und Gott gebeten, dass er uns gnädig sein möge und uns behüten möge. Ich vergesse eine Nacht nicht. Es war der 20. Juni 1943. Wir lagen in unseren Betten, meine Schwester und ich habe noch eine Schwester. Wir waren zu zweit. Und neben uns auf dem Stuhl, da lagen schon die Kleider. Ja? Wenn es soweit war, zack, schnell aufstehen, anziehen. Und ab in den Keller. Unsere Mutter weckt uns. Und dann hören wir es schon. Ein fürchterliches Brummen. Über uns flogen die feindlichen Bomberverbände, wie es damals hieß. Diese viermotorigen Lancaster, vollgepackt mit tödlichen Waffen. Die waren allerdings auf dem Rückflug, und zwar von Wuppertal. Sie hatten Wuppertal kurz und klein geschlagen. Und nun brummten sie zurück. Ich kann euch sagen, die ganze Erde bebte, das Haus, alles klirrte, nur von dem Motorengebrumm. Schnell angezogen. Ab in den Keller, in das Vorderhaus. Dort hatte Opa mit Stützen die Balken gesichert, dass wenn das ganze Haus zusammenfiel, dass nicht gleich alles, dass wir nicht im Keller verschüttet wurden. Nun war es folgende Situation. Ich war damals 9 Jahre alt, meine Schwester 8. Wir sitzen also da unten in dem Keller. Unsere Mutter war bei der Oma im Hinterhaus, die lag krank im Bett. Und Oma, also Großvater und Großmutter, kamen nie in den Keller. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben auf ihren Knien gelegen und Gott um Gnade angefleht. Also ich muss euch jetzt etwas sagen. In solchen Situationen, wenn du jetzt denken musst, jeden Moment kann da oben eine Bombe kommen und dein Leben auslöschen, da betest du anders als so normal. Wir haben viel gebetet. Stellt euch Folgendes vor, da sitzen in dem Keller da unten zwei kleine Kinder, allein. Das Gebrumme, das schreckliche Gebrumme der Motoren. Und dann hatten wir Angst, könnt ihr euch vorstellen? Wir knieten uns nieder und ich fing an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich kann das heute noch auswendig. Hatte ich in der Kinderschule gelernt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, wie geht's weiter? Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich war fertig mit meinem Gebet. Immer noch dieses Brummen. Fängt meine Schwester an. Der Herr ist mein Hirte. Die machte immer alles, was ich machte. Der Herr, Rutschen heißt sie. Sie lebt auch heute noch. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Sie hat kaum Amen gesagt. Da zerreißt eine Explosion die Luft. Wir denken, jetzt ist es aus. Das Haus bricht zusammen. Aber nein, wir stehen da. Wir leben. Staub, Schwefelgeruch. Auf einmal höre ich die Stimme meiner Mutter. Helmut! Sie kam aus dem Hinterhaus. Sie war der Bombe am allernächsten gewesen. Wisst ihr, was ich glaube? Mit dieser Bombe wollte uns Satan vernichten. Aber da gibt es ja noch Engel Gottes, die der Bombe so einen kleinen Schubs geben können. Wisst ihr, wo die Bombe eingeschlagen ist? Im Schweinestall unseres Nachbarn. Die Schweine lagen zerfetzt in der ganzen Umgebung. Und wir leben heute noch. Wir danken Gott natürlich für seine wunderbare Bewahrung. Und ich denke immer an ein Gebetnis, das meine Mutter damals oft gebetet hat. Das lautete so: Herr, wenn du uns hier lebend herausbringst, dann versprechen wir dir, dass wir unser ganzes Leben dir dienen wollen. Gott hat uns lebend herausgebracht. Allerdings muss ich sagen, wir haben auch unser Versprechen erfüllt. Ich habe über 50 Jahre dem Herrn gedient in seinem Werk. Und nun sind unsere Kinder und Enkel schon dabei, Gott zu dienen. Es ist etwas Wunderbares. So wie Josua gesagt hat, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Möge das auch unsere Entscheidung sein. Amen.